NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Jan Oppel im Studio. Schön, dass Sie an diesem Sonntag dabei sind. Der Bundesparteitag der SPD geht heute mit gemischten Gefühlen zu Ende. Das ist ein Thema des Tages heute. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ist in Israel unterwegs und hat dort unter anderem Angehörige der von der Hamas verschleppten Geiseln getroffen. Und wir schauen zur Kieler Woche, die heute zu Ende geht. Starten wollen wir aber in Berlin. Veränderung beginnt mit uns. Unter diesem Motto haben sich am Wochenende ja die Delegierten der SPD zu ihrem Bundesparteitag getroffen. Aufzuarbeiten gab es einiges. Mit 16,4% hat die SPD bei der Bundestagswahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Zuletzt gab es dann auch noch Streit um den außenpolitischen Kurs. Heute, zum Ende des Parteitags, hatte die SPD dann immerhin noch ein Thema auf der Tagesordnung, bei dem es große Einigkeit gab. Ein mögliches AfD-Verbotsverfahren. Anne-Kathrin Mellmann.
Großer Jubel für ein einstimmiges Ergebnis. Die SPD-Delegierten haben den Antrag für ein AfD-Verbotsverfahren auf den Weg gebracht. Die Debatte an Tag 3 des SPD-Parteitags verläuft nicht im geringsten kontrovers. Dorothea Marx von den Omas gegen Rechts aus Thüringen sagt:
Die Führungselite von denen, die muss man da abholen, wo sie sind. Die sind autoritätsfixiert, die hören auf Ansagen. Und diese Ansage, die haben wir zu machen vom Bundesverfassungsgericht. Die Tür ist da, raus mit euch aus den Parlamenten und aus den Stimmzellen.
Carmen Wegge, Bundestagsabgeordnete aus Bayern, sieht die Sozialdemokratie in der Verantwortung.
Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich schon geführt habe mit Menschen, die gesagt haben, inzwischen denke ich ernsthaft darüber nach, in welches Land ich eigentlich gehen müsste, wenn die AfD hier an die Macht kommt. Das wird immer konkreter bei vielen von uns. Aber die Sozialdemokratie, die flüchtet nicht, sondern die Sozialdemokratie, die kämpft.
Und der Parteivorsitzende Lars Klingbeil beschreibt die Schmerzen, die Bundestagsabgeordnete beim Anblick des blauen AfD-Blocks empfinden.
Das ist eine Aufgabe, auch eine historische Aufgabe, liebe Genossinnen und Genossen, die wir haben, diese Leute wieder aus dem Parlament rauszukriegen. Die gehören da nicht rein. Die Rechtsextremen müssen bekämpft werden.
Die Einstimmigkeit bei diesem Thema ist einigen Delegierten wichtig am Ende dieses Parteitags. Denn Klingbeils schlechtes Ergebnis bei der Wahl für den Parteivorsitz steckt manchen noch in den Knochen. Elias Zatelidis, Delegierter aus Bremen, resümiert:
Ich glaube, nach dem Ergebnis, das Lars Klingbeil bekommen hat, wird es darum gehen, die Partei jetzt ein Stück weit wieder dazu zu bringen, dass mehr miteinander geredet wird und dass wir ins Tun kommen. Ich glaube, wir haben gar nicht viel Zeit, uns mit uns selber zu beschäftigen. Wir müssen nach außen wirken und ich hoffe, das wird jetzt auch geschehen.
Ein Delegierter aus Berlin, der stellvertretende Bundesvorsitzende der AG Migration, Orkan Özdemir, hätte sich schon viel früher ein geändertes Grundsatzprogramm gewünscht. Ihm reichen die Veränderungen an der Parteispitze nicht.
Wenn man nicht den Mut hat zu einer personellen Neuaufstellung, fehlt ein bisschen die Kraft auch zur inhaltlichen Neuaufstellung. Weil ja die Akteure, die jetzt seit langer, langer Zeit als Block in der SPD am Start sind, natürlich eine gewisse Haltung zu der Politik haben, die sie in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben. Und die ist eben nicht unbedingt super kritisch.
Beatrice Wiesner, die Landesvorsitzende der Jusos Rheinland-Pfalz, denkt an die Parteibasis und nimmt mit nach Hause:
Viel Kopfzerbrechen darüber, wie wir es jetzt angehen. Es liegen Vorschläge auf dem Tisch, aber von alleine passiert nichts. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass uns allen klar ist, dass wir alle in der Partei da mitmachen müssen, bis an die Basis runter, weil sonst klappt's nicht.
Genau da, am Zusammenspiel von Basis und Parteiführung, macht Thea Beirich aus Hamburg ein Problem aus.
Ich nehme mit, dass hier sehr viel auch über die Aufrüstung diskutiert wird und dass viele in der Parteibasis das aktuell nicht richtig finden, wie das diskutiert wird. Und es viel Protest im Saal gibt, Debatten zum Beispiel über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, das NATO-5%-Ziel. Und doch ein sehr großer Teil der Partei das nicht richtig findet, was aktuell der Kurs der Parteileitung ist.
Ein Signal des Aufbruchs sollte vom SPD-Parteitag ausgehen. Heraus kamen einige Beschlüsse, aber wenig Veränderung. Noch wäre Zeit dafür. Ein neues Grundsatzprogramm will sich die SPD im Jahr 2027 geben.
Einigkeit immerhin beim Thema AfD also, aber weiter viele offene Fragen. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum gesprochen. Er war als Delegierter in Berlin dabei und wurde am Wochenende dann auch in den Parteivorstand gewählt. Und ich habe ihn gefragt, wie gespalten oder geschlossen geht die SPD denn nun aus diesem Parteitag raus?
Geschlossen, weil wir haben eine neue Parteispitze. Die weiteren Wahlen des Parteitags waren auch sehr einmütig. Natürlich ist das Ergebnis von Lars Klingbeil nicht so, wie ich mir es zumindest gewünscht hätte. Ich glaube, da hat sich der Unmut über das Wahlergebnis an der falschen Stelle entladen. War aber, glaube ich, eher eine emotionale Entscheidung von vielen und das nicht begründet mit der objektiven Leistung und auch der Stimmung, die da war auf dem Parteitag.
Sie haben es schon angesprochen, Lars Klingbeil mit 64,9%, Bärbel Baas dagegen mit 95% der delegierten Stimmen zur Parteivorsitzenden gewählt. Ist Bärbel Baas jetzt nicht mit dem Ergebnis die neue starke Frau?
Das ist eher die Gnade, glaube ich, der nicht der späten Geburt, sondern des späten ins Amt kommen. Lars Klingbeil war schon Vorsitzender und dort ist auch ein anderer Blick drauf gewesen auf ihn, glaube ich, von vielen Delegierten. Ich glaube, weniger aus unserem Landesverband. Wir stehen sehr geschlossen hinter Lars Klingbeil, der ja von uns kommt und viele andere Landesverbände auch. Aber Bärbel Baas ist natürlich eine sehr überzeugende Kandidatin, bringt sehr viel mit, hat einen tollen sozialdemokratischen Lebenslauf und vermittelt auch diese sozialdemokratische Herkunft und auch Einstellung. Und von daher hat sie das auch sehr verdient.
Parteichef Lars Klingbeil hat ja auch sich einiges an Kritik anhören müssen, unter anderem vom Juso-Chef Philipp Thürmer, wenn man sich den so angehört hat. Da war ja schon der Wille rauszuhören, die Partei wieder auch ein Stück weit mehr nach links zu ziehen. Klingbeil hat ja die Partei nun aber auf Realo-Kurs gebracht und die SPD ja auch so in die GroKo gesteuert. Wie groß sind denn noch die Spannungen in Ihrer Partei aktuell?
Ich glaube gar nicht so groß, wie es wirkt, weil natürlich ist es klar, wenn man regiert, muss man pragmatische Politik machen, man muss auch Kompromisse machen. Aber Lars Klingbeil ist es gelungen, als Verhandlungsführer dort ja viel, viel mehr rauszuholen, als man für 16% hätte erwarten können. Das ist ein Koalitionsvertrag auf Augenhöhe. Und wenn man jetzt nach diesem traditionellen Links-Rechts-Schema geht, naja, also diese 500 Milliarden Euro Sondervermögen, dass der Staat stark sein muss, dass er stark investieren muss, das ist ja linke Politik. Der Ansatz der CDU war ja zu Beginn eher, das holen wir irgendwie aus dem Sozialstaat raus, aus sozialstaatlichen Leistungen. Von daher ist das ein Erfolg und es ist auch ein Erfolg, wo man sagen kann, da hat sich die linke Volkspartei SPD auch durchgesetzt. Von daher verstehe ich nicht so ganz, wie das so bewertet wird, auch wenn sich wahrscheinlich der ein oder anderen, die jetzt die Flügel dort vertreten, noch hätte was anderes vorstellen können.
Wollen wir noch mal ein bisschen auf die Inhalte schauen. Beim Thema AfD-Verbot, aber ja auch beim Mindestlohn zum Beispiel, liegen die Positionen der SPD und der Union ja weit auseinander. Wie lösen Sie das jetzt in den nächsten Monaten in der GroKo auf?
Naja, einmal muss diese große Koalition anders funktionieren als die Ampel. Ich glaube, sie hat gezeigt, dass das so ist, bis auf ein, zwei Ausreißer, die dann öffentlich diskutiert wurden. Man muss das intern diskutieren. Es gibt ja auch Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Das muss dort geltend. Da ist was ausgesagt zum AfD-Verbot und zu den anderen. Das muss die Grundlage sein. Auf deren muss man sich dann anschauen, wie man da gemeinsam vorgeht. Und ich glaube ja auch nicht, dass die Unterschiede beispielsweise beim AfD-Verbot, wenn ich das richtig vernommen habe, nicht so sind, dass die Union sagt, keinesfalls, sondern auch da ist ja die Begründung, reicht die Beweislage oder nicht. Das ist eine objektive Tatsachenfrage und die wird man miteinander ja gut klären können, weil da kann es ja keine zwei Meinungen geben.
Sie sind ja auch selbst in den Parteivorstand gewählt worden. Was haben Sie sich denn persönlich vorgenommen?
Ich möchte gern die kommunalpolitische Perspektive da einbringen. Ich bin ja Bundesvorsitzender auch der SGK, also der Vereinigung der sozialdemokratischen Kommunalpolitiker in Deutschland. Und ich glaube, dass das gerade besonders wichtig ist in diesen Zeiten. Wenn die Menschen mit dem Staat zu tun haben, dann ist das meistens mit den Kommunen. Funktionieren die Schulen? Sind die Schulen gut? Funktioniert die Kinderbetreuung? Sind die Straßen gut? Ist die Infrastruktur gut? Sind die Kliniken gut? Wenn wir mehr Vertrauen haben wollen für den Staat, für die auch Parteien der Mitte, dann müssen die Kommunen gut funktionieren. Dann muss diese Infrastruktur gut funktionieren. Und dass der Bund willens ist, das zu tun, zeigt der Koalitionsvertrag, zeigt das Sondervermögen. Und da müssen wir jetzt schauen, dass das Geld auch bei den Kommunen ankommt. Und das ist die Perspektive, die ich da gerne einbringen möchte.
Machen wir nochmal einen Strich drunter. Veränderung beginnt mit uns. Das war ja das Parteitagsmotto. Wohin bricht die SPD denn jetzt auf?
Dahin, die Demokratie stabil zu halten und mit diesen Mitteln, die man jetzt einsetzt, sicherzustellen, dass wir ein innovatives Land bleiben, starken Staat haben werden und ein Staat, der zusammenbleibt, der einfach sagt, Vielfalt gehört auch zu diesem Land und dafür werden wir alles tun.
So also das Fazit von Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. Ein Signal des Aufbruchs sollte ja eigentlich von diesem SPD-Parteitag ausgehen, aber die Partei muss aufpassen, dass ihr eingeschlagener Kurs nicht in einer Bruchlandung endet, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik in ihrem Kommentar.
NDR Info. Die Meinung.
Das ist er also, der Aufbruch, die Veränderung, wie sie mit der SPD beginnen soll. Seltsam blutleer und mutlos. Heiße Debatten blieben aus. Der Umgang diszipliniert, zivilisiert, zahm. Wo ist die Leidenschaft, wo die Emotionalität, wo ist das Feuer, mit dem die Sozialdemokratie diese Bundesrepublik jahrzehntelang erhitzt und geformt hat? Die SPD hat einen bemerkenswert kontrollierten Parteitag hingelegt. Einen Parteitag, der nur einen echten Knalleffekt bot, als die Delegierten ihren Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil, immerhin Vizekanzler und Finanzminister, mit einem Ergebnis von 64,9% in die Schranken wiesen. Für zu viel Eigenmächtigkeit und Machtkonzentration. Die Erschütterungen dürften noch nachhallen, nicht nur bei Klingbeil. Auch das hat den Parteitag nicht belebt, hat keine ehrliche Auseinandersetzung darüber gestartet, wie denn bitteschön 16,4% bei der vergangenen Bundestagswahl, auch das historisch schlecht, zustande kommen konnten. Die Parteispitze allein, Klingbeil, Esken, Scholz, ist es nicht gewesen. Veränderung beginnt mit uns, ist das hochtrabende Motto des Parteitags. Eine Abwandlung der Liedzeile »Mit uns zieht die neue Zeit«, ein Lied, das die SPD manchmal noch singt. Nur hat die Sozialdemokratie zugelassen, dass die Zeit an ihr vorbeizieht. Sie hinkt hinterher. Um den Verfall zu stoppen, hat Vizekanzler, Finanzminister und Co-Chef Lars Klingbeil die Parole Verjüngung und Erneuerung ausgegeben und rigoros durchgesetzt. Nur täuschen neue Köpfe nicht darüber hinweg, dass der Kern der SPD so geschrumpft ist, dass ihn kaum einer mehr erkennt. Nun soll ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet werden, näher dran an den Menschen, verständlicher in der Sprache. Die SPD will reinhören in die Gesellschaft. Sie könnte damit zu spät kommen. Die Kümmerer sind längst am Werk. AfD und Linkspartei bedienen und bespielen die akuten und gefühlten Sorgen und Nöte der Menschen mit zynischer Leichtigkeit. Ein bisschen Leben gab es dann doch noch. Als über ein AfD-Verbot diskutiert wurde, zeigten die Delegierten Überzeugung und Feuer. Ein gemeinsamer Feind aber reicht noch nicht, um die Menschen in Deutschland davon zu überzeugen, die SPD zu wählen. Die Partei braucht eine überzeugende Idee. Sie muss endlich die Frage beantworten, wie macht sie das Leben der meisten Menschen besser? Eine ehrliche Auseinandersetzung darüber scheut sie seit Jahren. So aber wird der versuchte Aufbruch zu einer Bruchlandung.
Die Meinung unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU war an diesem Wochenende in Israel unterwegs und hat sich dort auch ein Bild von den Schäden gemacht, die iranische Raketen zuletzt dort angerichtet haben. Unser Korrespondent Julio Segador hat Dobrindt bei seinem Besuch begleitet.
We have 9 fatalities, 200 people that was injured.
Mit versteinertem Gesicht hört sich Bundesinnenminister Alexander Dobrindt die Schadensbilanz an, die ihm der Beamte des israelischen Zivilschutzes nahebringt. 9 Tote, 200 Verletzte, mehr als 122 Gebäude wurden beschädigt. 20 davon müssen abgerissen werden. Dobrindt steht im Bat Yam, südlich von Tel Aviv, inmitten einer Trümmerwüste und ist sichtlich angefasst, welchen Schaden die ballistische Rakete aus dem Iran vor wenigen Tagen an dieser Stelle angerichtet hat.
Wenn man hier sieht, in welcher Brutalität wer südlich von Tel Aviv mitten in einem Wohngebiet diese Raketen einschlagen, bewusst hier einschlagen, die Zivilbevölkerung töten sollen. Das zeigt diesen ganzen Wahnsinn des Terrors. Und wenn man hier steht, dann hat man keinen Zweifel daran, dass der Iran, wenn er die Chance hat, Israel auslöschen würde.
Auch Israels Außenminister Gideon Saar lässt daran keinen Zweifel. Es sei dem Iran einzig darum gegangen, Israelis zu töten. Denn in Bat Yam gäbe es weit und breit keine militärischen Einrichtungen. Wir sehen hier das Ergebnis der barbarischen Strategie des Mullah-Regimes, ohne Scham und mit voller Absicht, mit ballistischen Raketen zivile Stadtteile zu treffen. Alexander Dobrindt ist nach eigenen Worten gerade jetzt nach Israel gereist, um aus den israelischen Erfahrungen zu lernen, wie der Zivilschutz organisiert werden muss, um mit solchen Gefahren auch umzugehen. Auch deshalb soll in enger Partnerschaft mit Israel in Deutschland ein, wie Dobrindt ihn nennt, Cyberdome entwickelt werden.
Der dafür sorgt, dass wir die Cyberabwehr stärken, dass wir die Drohnenabwehr stärken, dass wir dafür sorgen, dass der Zivil- und Bevölkerungsschutz, was auch die Warnsysteme anbelangt, stärker wird. Und ich will auch dafür sorgen, dass es ein deutsch-israelisches Zentrum gibt zur Cyberabwehr. Das ist ein Gesamtverteidigungsansatz, den wir verfolgen müssen. Gesamtverteidigung heißt militärische Verteidigung und zivile Verteidigung kombinieren.
Auch in seinem Gespräch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu machte Dobrindt deutlich, dass Deutschland Israels Angriff auf den Iran unterstütze. Der Iran dürfe nie eine Atombombe haben, so Dobrindt. Gleichzeitig mahnte der Innenminister an, die humanitäre Hilfe im Gazastreifen auszuweiten.
Ich habe deutlich gemacht, dass wir uns vorstellen, dass die Punkte, bei denen die Lebensmittel verteilt werden, im Gazastreifen, dass sie deutlich ausgeweitet werden müssen. Das hat auch was damit zu tun, wie man Menschenmengen bewegen kann innerhalb dieses engen Raumes. Das ist eine für uns wichtige Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass auch die Lebensmittel an die Bevölkerung kommen.
Mit Blick auf eine mögliche Beendigung des Gaza-Krieges sagte Dobrindt, es gebe Anzeichen, dass in diese schwierige Situation Bewegung komme.
Vor gut zwei Monaten, in der Nacht zum Ostersonntag, wurde in Oldenburg der 21-jährige Lorenz A. durch mehrere Schüsse getötet, abgegeben von einem Polizisten. Es folgten Ermittlungen und Debatten über die Verhältnis und Rechtmäßigkeit des Polizeivorgehens. Auch Rassismusvorwürfe stehen seitdem im Raum. Heute sind in Oldenburg erneut 500 Menschen unter dem Motto Gerechtigkeit für Lorenz auf die Straße gegangen. Frage an unsere Reporterin Nadja Jakub. In dem Fall laufen ja noch die Ermittlungen. Ist denn mittlerweile bekannt, wann die abgeschlossen sein werden?
Also ein Ende des Ermittlungsverfahrens ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht in Sicht. Da gibt es offenbar noch Quellen, die ausgewertet werden müssen, zum Beispiel 3D-Aufnahmen, die vom Tatort in der Innenstadt gemacht wurden. Es gibt auch Videoaufnahmen aus der Tatnacht zum Ostermontag, doch die seien qualitativ schemenhaft und damit ließen sich die Geschehnisse laut Staatsanwaltschaft nicht rekonstruieren. Obgleich feststeht, dass Lorenz A. durch den mehrfachen Gebrauch der Schusswaffe des Polizisten gestorben ist. Das ist, was viele hier unzufrieden macht. Viele fordern, dass der 27-Jährige inzwischen außer Dienst gestellte Beamte zur Anklage gebracht wird.
Nadja Jakub zur Antirassismus-Demo heute in Oldenburg und zu den Ermittlungen im Fall Lorenz A. Und nun geht's an die Ostsee. Strahlender Sonnenschein und guter Wind für die Segler. Heute gab's nochmal die besten Bedingungen bei der Kieler Woche. Insgesamt 3,3 Millionen Menschen waren in den vergangenen Tagen dabei. 170.000 waren es alleine gestern bei der traditionellen Windjammerparade. Und alle Beteiligten ziehen ein positives Fazit, wie Moritz Kotlin berichtet.
Kiels Oberbürgermeister Kämpfer sprach von einer fröhlichen und friedlichen Kieler Woche. Und das spiegelt sich auch in den Zahlen der Polizei wider. In diesem Jahr gab es rund 170 Straftaten, deutlich weniger als noch im Jahr zuvor. Die Stadt Kiel hatte in Zusammenarbeit mit den Behörden im Vorfeld ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet. Das bestand unter anderem aus einer höheren Polizeipräsenz. Außerdem setzte man auf 350 sogenannte Big Bags und massive Barrieren, um die Flächen und Plätze abzusichern. Dazu Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.
Ich bin natürlich sehr erleichtert, dass wir eine so sichere Kieler Woche hatten. Als Oberbürgermeister trage ich die Gesamtverantwortung. Und wenn man 3,3 Millionen Menschen zu sich einlädt, dann muss man sich auch darum kümmern, dass sie alle wieder sicher nach Hause kommen. Das liegt natürlich nicht komplett in unserer Hand, aber zusammen mit unseren Partnern bei der Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte haben wir das wieder geschafft. Und da müssen wir sagen, das ist für viele Veranstaltungen auf der Welt gar nicht mehr möglich. In Kiel ist es noch möglich.
Und so haben die Besucherinnen und Besucher während der Kieler Woche Dutzende Fahrgeschäfte, Stände und Live-Musik erleben können. Auf den verschiedenen Arealen sind zum Beispiel Tokotronic, Die Prinzen oder Aura Dione aufgetreten. Die meisten Konzerte waren kostenlos. Ein weiteres Highlight war die Windjammerparade am Sonnabend. Insgesamt schauten bei sonnigem Wetter etwa 170.000 Menschen zu. Sie sahen mehr als 120 Schiffe, darunter Traditionssegler und die Gorch Fock. Das Segelschulschiff der Marine hatte die Windjammerparade angeführt unter vollen Segeln. Auf der Kieler Woche wurde es natürlich auch sportlich. Rund 4.000 Aktive aus 60 Nationen sind laut Veranstalter an den Start der Segelwettkämpfe gegangen. Zum ersten Mal wurde nicht nur am Olympiastützpunkt in Schilksee gesegelt, sondern auch auf der anderen Seite der Kieler Förde. Der Grund? Die sogenannten fäulenden Disziplinen. Sie brauchen feinen Sand, weil die Foils, also eine Art Tragfläche unter einem Surfboard, sonst kaputt gehen würden, erklärt Kieler Wochensportchef Dirk Ramhorst.
Die Segler an der Stelle haben ja auch das Feedback gegeben. Wir hatten ja über 100 Surfer beispielsweise dort am Start, dass sie super zufrieden waren. Das Wasser war perfekt. Die sind auch bei den Sturmtagen dort, mussten sie sicher an Land bleiben. Die konnten auch mit dem gleichen Segel wie an den anderen Tagen dort segeln. An Land können wir noch einiges verbessern. Das war jetzt auch der Prototyp gewissermaßen. Also die Anbindung auch aus Kiel heraus, dass die KVG-Fähre beispielsweise dorthin fährt oder vielleicht eine Verbindung regelmäßig nach Schlegsee besteht. Das sind so Sachen, die wir uns jetzt mal anschauen. Was können wir nächstes Jahr noch besser machen?
Möglicherweise werden diese fäulenden Disziplinen bald olympisch werden. Daher müsse man auch mit Blick auf eine deutsche Olympiabewerbung mit der Zeit gehen, sagt der Kieler Woche-Sportchef. In den nächsten Tagen wird die Landeshauptstadt wieder in den Normalzustand gebracht, bevor die Organisatoren Anfang August in die Planungen für die Kieler Woche 2026 einsteigen.
Und jetzt zum Sport mit Marcel Stober. Und der beginnt mit dem Formel-1-Rennen in Österreich.
Gefahren wird da in Spielberg in der Steiermark. Und das übrigens noch ein bisschen länger. Wie heute bekannt wurde, wurde nämlich der Vertrag mit der Rennstrecke bis einschließlich 2041 ausgeweitet. Freude also am Red Bull Ring. Beim Team Red Bull hingegen wird es ein bisschen anders aussehen, denn ausgerechnet beim Heimrennen ist ihr Weltmeister Max Verstappen schon in der ersten Runde ausgeschieden und der große Konkurrent McLaren hat einen Doppelsieg gefeiert, Jens Gideon.
Lando Norris hat einen spektakulären Zweikampf der beiden McLaren gewonnen. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri hat alles versucht, musste sich aber mit Platz 2 zufrieden geben. Der dritte Norris-Sieg in dieser Saison führt die beiden Kontrahenten in der Gesamtwertung wieder dichter zusammen. Rückstand von Norris auf Tabellenführer Piastri jetzt 15 Punkte. Die Konkurrenz war in Österreich chancenlos. Ferrari folgte mit Abstand. Charles Leclerc ist Dritter geworden. Titelverteidiger Max Verstappen ist im Red Bull schon in Runde 1 ausgeschieden und verliert in der WM-Wertung weiter an Boden. Wieder sehr stark der einzige Deutsche. Nico Hülkenberg fuhr im Sauber von der letzten Startposition aus noch auf Platz 9.
Und mit jetzt 61 Punkten Rückstand in der Fahrerwertung hat Weltmeister Max Verstappen schon resigniert. Wir kämpfen sowieso nicht um die Meisterschaft, sagte er nach seinem frühen Aus. An diesem Wochenende fanden die deutschen Straßenradmeisterschaften im Landkreis Kaiserslautern statt und Georg Zimmermann hat das Rennen auf dem heißen Asphalt erstmals für sich entschieden. Das heißt, er darf bei der Tour de France ab Sonnabend das begehrte Meistertrikot mit dem schwarz-rot-goldenen Brustring tragen. Holger Gersker war dabei.
Dieser Meistertitel war hochverdient, aber in einem schnellen Rennen bei hohen Temperaturen auch hart erarbeitet. Georg Zimmermann, der bei der Tour de France schon einmal einen Etappensieg nur ganz knapp verpasst hat, war letztlich der cleverste und der stärkste. Unterwegs hatte er noch Pech, fiel durch einen Defekt von der ersten in die dritte Gruppe zurück, arbeitete sich aber dann nach vorn und gewann das Finale gegen 5 Konkurrenten im Spitzenfeld.
Ein unglaubliches Gefühl. Also so 100 Meter vor Ziel habe ich gemerkt, dass ich halt gegenüber Felix Momentum aufbaue und an ihm vorbeiziehe. Das ist nicht in Worte zu fassen.
Damit wird das deutsche Meistertrikot auch bei der Tour de France zu sehen sein, denn der Augsburger ist schon nominiert. Aber auch andere deutsche Tourstarter überzeugten, attackierten aber zum Teil zu früh. So reichte es für Nils Polit und Maximilian Schachmann zu den Plätzen 7 und 11. Lange abwarten fuhr dagegen Felix Engelhardt. So kam der junge Ulmer auf den Silberplatz.
Auf der einen Seite bin ich natürlich mega happy. Also Podium bei einer Meisterschaft ist schon was ganz Besonderes. Und auf der anderen Seite ist man natürlich ein bisschen traurig. Ich war knapp am Ende, aber es trifft auf jeden Fall einen, der es unglaublich verdient hat. Von dem her, ich denke, ich habe alles gegeben. Kann man nicht mehr machen.
Dann gab es noch eine große Überraschung. Bronze durch den vom Triathlon zum Radsport gewechselten Anton Schiffer, der für das kleine Bike-Aid-Team aus dem Saarland fährt. Ein Desaster erlebte das ohne Tour de France-Hoffnung Florian Lipowitz angetretene Top-Team Red Bull, das in der Entscheidung gar keine Rolle mehr spielte.
Und der Bremer Lennart Kemner übrigens kam auf Platz 4. Die deutschen Basketballerinnen haben die Europameisterschaft auf Platz 5 beendet. Dafür braucht es nach dem Viertelfinalaus unter der Woche 2 Siege in den Platzierungsspielen. Die haben die Deutschen beide geholt. Heute gegen Tschechien 81-70. Unterm Strich steht also die beste Platzierung bei einer EM seit 28 Jahren. Das Finale tragen gleich in Piräus Spanien und Belgien aus. Ab jetzt könnte jedes Spiel das letzte sein, das Thomas Müller für den FC Bayern absolviert. Die Münchner spielen ja aktuell bei der FIFA-Club-WM in den USA und da steht heute ihr Achtelfinale an. Es geht gegen ein Team aus Südamerika. Flamengo Rio de Janeiro hat in der Gruppenphase überzeugt und wird heute im heißen Miami wohl wahrscheinlich auch deutlich mehr Fans hinter sich haben als die Bayern. Taufik Khalil.
Jetzt wird's brasilianisch. Und wie? Mit Flamengo aus Rio de Janeiro bekommt es der FC Bayern im Achtelfinale der Club-WM wohl mit der stärksten südamerikanischen Mannschaft zu tun. Die Brasilianer haben vieles, mit denen sie den Münchnern wehtun können. Es geht vor allem darum, Mittelfeldregisseur Jorginho aus dem Spiel zu nehmen. Der hat schon bei Arsenal und Chelsea die Fäden gezogen und versorgt eine starke Angriffsreihe gerne mal mit langen Pässen. Defensiv ist Flamengo ebenfalls schwer zu knacken. Da sieht man die Handschrift von Trainer Felipe Luis, der 8 Jahre zu den härtesten Abwehrspielern bei Atletico Madrid gehörte. Das alles wissen die Bayern aber, weil sie ursprünglich davon ausgegangen waren, ihre Gruppe zu gewinnen und auf Flamengo als Gruppenzweiter getippt hatten. Nun ist es umgekehrt, so Trainer Vincent Kompany, aber man wisse schließlich jetzt, was einen erwartet. Gespielt wird im schwülheißen Miami, wo es zum Anstoß um 16 Uhr Ortszeit wieder deutlich über 30 Grad haben wird, bei noch dazu enormer Luftfeuchtigkeit. Ein Sieg ist aber alternativlos für die Bayern, die Geld für Transfers verdienen müssen. Und alleine ein Viertelfinaleinzug bringt weitere 11,5 Millionen Euro.
Ja, es lohnt sich also. 16 Uhr Ortszeit in Miami bedeutet 22 Uhr hier in Deutschland. Dann der Anpfiff von Bayern gegen Flamengo.
Der Sport mit Marcel Stober. Und damit enden unsere Themen des Tages an diesem Sonntag. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.